So, guten Morgen. Ich möchte gleich ins Thema hinein, ohne große Vorrede. Wir sind im Moment dabei, funktionale Programme zu machen, und zwar mal für den Anwendungsbereich von Numerik. Wir haben sehr einfache Beispiele uns ausgesucht. Das Erste, was wir gemacht haben, war eine Nullstellenbestimmung von Funktionen. Wir haben gesagt, wir wollen für eine gegebene Funktion f, die rüber nach rüber geht, denjenigen Wert x finden, an dem Bild f von x ist 0. Und wir haben dann festgestellt, dass wir mit dem Newton-Verfahren da ein sehr schnelles Verfahren haben. Also muss man mal ansteuern. Wenn ich hier irgendwie diese Funktion habe, dann finde ich hier die Tangente, die Außenwirkung x, das ist mein Startwert x0, dann finde ich die Tangente an dieser Stelle hier, bekomme einen Wert x1, finde ich hier diese Tangente, bekomme einen Wert x2 und so weiter. Und diese Werte x0, x1, x2 konvergieren sehr schnell, wie man weiß, gegen die gesuchte Nullstelle. Dann muss man allerdings gucken, wenn man in der Umgebung von der Nullstelle ist, muss man halt schauen, bei irgendeiner vorgegebenen Genauigkeit Epsilon bricht man das Verfahren ab. Das heißt, wenn ich auf 4 Dezimalstellen, auf 8 Dezimalstellen, auf 12 Dezimalstellen, je nachdem, wie mein Problem aussieht, kann ich die Genauigkeit bestimmen. Wenn ich auf so die Stellen jetzt die zwei aufeinanderfolgenden Werte x, x, y plus 1 beieinander liegen, dann sage ich, das ist dann dieser gesuchte Wert x für diese Nullstelle. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass man bei diesen numerischen Algorithmen aufpassen muss. Das sieht zwar immer sehr hübsch aus, aber wenn man dann an die falsche Stelle gerät, kann das fürchterlich daneben gehen. Es kann einem eben passieren, wenn man zu einer Stelle ist, wo die Kurve praktisch senkrecht aufsteigt, dass man dann entweder extrem langsames Verfahren hat, oder sogar, Sie müssen sich vorstellen, in solchen Tangensmodellen, wenn Sie diese Funktion anschauen, die in den kritischen Bereichen so steil sind, dass praktisch, wenn Sie die Tangente bilden von zwei aufeinanderfolgenden Punkten, die in der Größenordnung 10 hoch minus 12, bei Sammeln liegen, mit anderen Worten, die Rundungsfehler sind höher, als Ihr Algorithmus eigentlich Approximation schafft. Mit anderen Worten, das Verfahren kann oszillieren, Sie können irgendwo wilde Regeln umspringen, das heißt, die Rundungsfehler dominieren Ihr eigenes Ergebnis. Man muss also schon ein bisschen wissen, was man tut. Man muss also schon eine Abschätzung machen, zum Beispiel, ob die Tangente fast senkrecht verläuft oder nicht. Das heißt, man muss einfach im Algorithmus gucken, ob man in einem kritischen Bereich ist. Und wenn man da ist, dann, das tritt in der Numerik immer wieder auf, wenn man in so einem Bereich ist, dann muss man einfach zugeben, an der Stelle kann ich das gar nicht ausrechnen. Ja, einfach numerisch nicht stabil. Anders ausgedrückt, es kann einem passieren, dass man Ergebnisse kriegt, die man genauso gut hätte auswürfeln können. Ja, auch das kann es gehen. Wir haben in der Übung ein zweites Verfahren gemacht, oder machen es noch, Bisektionsverfahren. Man muss eventuell dann auf das andere Verfahren übergehen. Das Ganze ist sensibel gegenüber diesem Startwert x0. Auch den muss ich ja irgendwie bestimmen. Ich habe gesagt, bei der Quadratwurzel, da wäre es ideal, wenn man irgendwie einen Exponenten hätte und dann einfach den Exponent halbe, sind wir so nah am Ergebnis, dass wir in ganz wenigen Schritten die Approximation haben. Bei anderen Aufgaben ist es nicht einfach, diesen Startwert zu finden, da muss man eventuell mit Bisektionsverfahren sich erstmal in die Nähe begeben und dann mit dem Newton-Verfahren weiterrechnen. Was wir bei den Newton-Verfahren gesehen haben, war, dass es eigentlich im Wesentlichen darauf rausläuft, dass ich diese Folge berechne, wenn ich die richtige Rille war, glaube ich, auch genau auswendig weiß ich, aber es müsste so gewesen sein, dass die Funktion im Wesentlichen war xi minus und dann kam f von xi durch f' von xi. Und dann haben wir das nächste Problem, wir brauchen die Ableitung an der Stelle xi. Und die Ableitung an der Stelle xi ist zwar ganz nett, wenn ich sowas habe wie, okay, ich möchte das Ganze benutzen, um die Quadratwurzel auszurechnen, dann kenne ich die Funktion f und ich kann auch mit den üblichen mathematischen Verfahren von f symbolisch die Ableitung ausrechnen und das einfach in diese Formel reinpacken und bin am Ziel. Es gibt aber Situationen, wo ich diese Funktion mit einer Funktion app aufrufe, wo ich die Ableitung der Geschichte nicht kenne. Insbesondere werden wir eben das im Laufe des Semesters, alles später, weil wir ein paar mehr Programmiermittel dazu brauchen. Wir werden zum Beispiel uns mit so Problemen irgendwann mal befassen, dass sie irgendwie sowas haben, dass sie Messwerte haben nur. Und dann sagt man, das haben wir in der Schule gelernt, wenn du die Folge von Messwerten hast, dann wird die Kurve schon ungefähr so ausschauen. Ja, das ist so einfach optisch, ja, so muss mein F aussehen, weil das passt zu den Messwerten. Aber ich habe keine geschlossene Formel. Ich habe nicht sowas wie x² minus 3x plus 14 oder sowas. Oder Exponentialfunktion von 3x halbe. Sondern ich habe einfach nur Messwerte, aus denen ich, wie wir dann, wie gesagt, nach Weihnachten irgendwann sehen werden, auch eine Funktion ableiten kann. Aber die Funktion f, die ich da kriege, von der kenne ich die Ableitung nun wirklich nicht. Ja, da die keine geschlossene Formel ist, kann ich auch die Ableitung nicht bilden. Und das heißt, ich stehe immer wieder vor dem Problem, dass ich nur f habe und die Ableitung f' brauche. So, und das heißt, ich muss halt die Kunst des Differenzierens beherrschen. Und auch das ist wieder numerisch vergleichsweise einfach. Wir wissen alle, dass an einer Stelle x gilt im Allgemeinen, muss man sagen, wieder Problem ist, muss differenzierbar sein, stetig und so weiter, gibt es ein paar Randbedingungen, auf die ich jetzt nicht eingehe. Das gilt, f' von x ist ungefähr gleich. Und jetzt gibt es verschiedene Ansätze. Man kann sagen, f von x minus h plus, minus f von x plus h durch 2 mal h. Das heißt, meistens macht man es andersrum, sorry. Deswegen habe ich jetzt gerade gestürzt. Meistens ja x plus h, x minus h. So. Das ist dann beidseitig. Das Ganze ist auch manchmal nur, dass man sagt, f von x minus f x minus h dividiert durch h, also ob man jetzt das 2h oder 1h nimmt, ist egal. Im Prinzip steckt dahinter wieder so eine kleine geometrische Überlegung. So wie wir es auch hier bei Newton gemacht haben, auch hier haben wir sowas, wenn ich halt an irgendeiner Stelle so eine Funktion habe und ich möchte an dieser Stelle hier die Ableitung, dann sagt man halt, dann nimmt man halt im Wesentlichen diesen beiden Punkte hier. Ja, das hier ist der Punkt x minus h, das ist der Punkt x plus h und dann nimmt man diese Gerade hier als Ersatz für die Ableitung und sagt, das ist schon ungefähr der Größenordnung der Ableitung. Ja, das kennt man aus der Schule. So, und da ist auch wieder das Problem, dass das Ganze jetzt natürlich von dieser Distanz h abhängt. Wenn ich diese Distanz h sehr groß wähle, wird mein Ergebnis vergleichsweise ungenau sein. Ja, weil ich einfach, wenn die Kurve an der Stelle sehr starken Änderungen unterworfen ist, im Extremfall, wenn ich mir vorstelle, kann die ja so ausschauen, wenn ich also eine Kurve habe, halt so, ist und mein H wäre, dass ich hier irgendwie von hier bis hier den Punkt erwische, ja, um zum Beispiel den hier zu kriegen, dann ist ja nicht diese Gerade, hat beliebig wenig mit der Steigung zu tun. Das heißt, wenn ich ein sehr großes H nehme, dann hat das nichts mit meinem Ergebnis zu tun. Wenn ich ein sehr kleines H nehme, dann kommt der Punkt, wo die Rundungsfehler eventuell dominant werden. Ja, das heißt, wenn ich zu klein bin, dann sollte in der Theorie, in der mathematischen Theorie, ist es eine Liebesbildung, und je kleiner das H, desto besser muss es werden. In der praktischen Numerik kriege ich wieder das Problem, sobald ich das H zu klein wähle, wird der Einfluss der Rundungsfehler durch sie zu stark. Ja, wenn ich einfach nur 10 Dezimalstellen, also hinter dem Komma habe und ich anfange nur an der 10. Dezimalstelle mein H zu haben, dann ist natürlich mehr Rundungsfehler als sonst was. Auch hier macht man wieder den Trick, dass man sagt, naja gut, ich mache einfach Folgendes. Ich mache eine Serie von Werten H0, H1, H2 und so weiter und berechne diesen Wert für jedes H neu und wenn die dann ungefähr gleich groß sind, Dann zeigt jetzt, habe ich mein Ergebnis erreicht. So, Frage, welche Serie bietet sich da an? Da bietet sich an, natürlich mit H, mit irgendeinem Folge mit H anzufangen. Dann nehme man H halbe, dann nehme man H Viertel, H Achtel, H Sechzehntel und so weiter. Was man damit bekommt, ist etwas, was die Numeriker ein Verfahren zweiter Ordnung nennen. Zweite Ordnung heißt, aber das, wir können hier wie gesagt keine Numerik machen, das kann ich nur zitieren, das können wir jetzt hier nicht alles durchrechnen, das ist eine ganz eigene Lehrveranstaltung. Zweite Ordnung heißt im Wesentlichen, dass der Limes dieser Reihe oder dieser Folge mit h Quadrat, also quadratisch gegen den gesuchten Wert konvergiert. Und das ist ein sehr schnelles Verfahren. Das heißt, wir kriegen das Verfahren dann quadratisch. Und das heißt, nach der Gleichung in wenigen Schritten haben wir ein exzellentes Ergebnis. So. Und das ist eigentlich auch schon wieder alles. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich alles aufgeschrieben, was wir dazu brauchen. Und der Rest ist einfach nur so ein bisschen elementares Programmieren. Das heißt, ich fange jetzt halt an, dass ich sage, wie üblich, ich kriege halt eine Signature. Dann irgendwie differenziale, muss man jetzt erschreiben. So, da kriege ich halt wie üblich Import die reellen Zahlen und davon braucht allerdings in der Signatur, also in dem sichtbaren Teil, nur den Typ, denn rechnen Bücher, das ist in der Implementation. Und dann gibt es eben eine Funktion. Ich bilde Differential. Und was will ich machen? Ich habe da einmal eine Funktion, real nach real. Also ich muss aufpassen, das sieht ein bisschen anders aus als ein Buch, falls ihr gleich da hineinkommt. Und dann möchte ich das Differential nicht generell als Formel haben, sondern ich möchte es an einem ganz bestimmten Wert haben. Also Differential von f an der Stelle x ist das. Hallo, guten Morgen. Kalt draußen, gell? Ja, ich habe auch gefordert. So, das ist also das, was wir dann als Differential brauchen. Wir werden dann später auch noch ein Integral wollen. Das heißt, wir werden auch noch, ich schreibe es gleich dazu, auch wenn wir das nachher machen wollen, wir werden nachher noch eine weitere Funktion einführen wollen. Integral hat ebenfalls eine Funktion real nach real. Und was wir wollen, wenn es da, ich will dann berechnen, Integral von a bis b, fx dx. Das heißt, was ich brauche, wenn, Integral, das wird bei uns dann so ausschauen, wenn ich das hier ausrechnen will, dann soll das eben so sein, dass ich sage, ich möchte das Integral von f in den Grenzen von a bis b haben. Ja, das will ich dann haben. Mit anderen Worten, meine Funktionalität ist, ich muss zuerst die Funktion f haben, dann nehme ich die beiden Punkte A, B und rauskomme tut ein reeller Wert am Schluss, wenn nicht der Wert des Integrals. Und Sie sehen schon, dass man hier an der Stelle jetzt ganz gerne mit diesem Currying-Trick arbeitet, den wir in der letzten Stunde eingeführt haben. Das heißt, ich habe jetzt die beiden Notationen, ich kann, wie ich es gemacht habe in der Signatur, kann ich eben sagen, Integral von f a bis b oder Differential, also Ableitung von f an der Stelle x. Ja, das sind beide Dinge, die ich schreiben kann. Damit kann ich natürlich zum Beispiel solche Dinge machen, dass ich jetzt auch sagen kann, let zum Beispiel g gleich diff von f, dann habe ich sozusagen die Ableitung. Allerdings nicht als Formel, wie man es aus dem Mathematiklehrbuch kennt, sondern ich habe ein Programm, das mir bei Bedarf die Ableitung von f an bestimmten Stellen aufdeckt. Und dann kann ich noch das Weitere sagen, ich kann auch sagen, groß f ist gleich Integral von f. Dann habe ich die Stammfunktion da. Und jetzt kann ich so Scherze machen, dass ich dann eben schreiben kann, in, und jetzt könnte man sagen, g an der Stelle 0, bla bla bla, g an der Stelle 1, oder ich kann sagen, groß f von 0 bis 1, oder ich kann sagen, groß f von minus 1 bis 0 und so weiter. Ja, also mit dieser Curry-Geschichte, da dass wir das so geschrieben haben, kann ich jetzt, wenn ich das Differential an mehreren Stellen ausrechnen will, oder diese Integral für mehrere Bereiche ausrechnen will, kann ich die wirklich als Funktionen einführen. Aber um es nochmal deutlich zu sagen, Sie kriegen nicht die Formel, die Sie in der Schule gewohnt waren, auszurechnen als Stammfunktion oder als Ableitung, sondern Sie kriegen einen Algorithmus, der bei Bedarf Ihnen dieses Integral berechnet oder die Ableitung berechnet. Mit allen numerischen Schwierigkeiten. Ja, und jetzt sehen Sie natürlich schon, dadurch, dass Sie die Ableitung an vielen Stellen aufrufen können, müssen Sie natürlich schon das Risiko in Kauf nehmen und auch im Algorithmus berücksichtigen, dass Sie eben an eine Stelle kommen, wo das Ding instabil wird. Also Sie können nicht überprüfen zum Beispiel, ob jemand Ihren Integralalgorithmus an einer Stelle anwendet, wo die Funktion gar nicht stetig ist, sondern mehrere Sprungstellen drin hat. Und dann funktioniert das Ganze ja bekanntlich nicht. Also das können Sie dann nicht absichern. Eventuell merkt man es, dass der Algorithmus instabil wird unterwegs. Das ist aber ein Bereich, den wir hier nicht diskutieren. Das ist wirklich ein Problem, das Numeriker dann mit Ihnen lösen müssen, wie man sowas macht. So, die Implementation. So, die Implementation. Also, um das nochmal fertig zu sagen. Vielleicht war das erst nur halb. Also, das ist so ein Problem, wenn Sie als Programmierer jetzt so einen Integralalgorithmus schreiben oder einen Differentialalgorithmus. Dann ist es genau der Punkt, wo eigentlich unsere Programmiersprachen, muss ich sagen, weil das gilt für alle, nicht ausdrucksmächtig genug sind. Alles, was ich sagen kann, ist Folgendes. Ich schreibe ja de facto auf, ich muss mal die kleine Diskurs machen, de facto schreibe ich ja sowas auf, wie ich habe jetzt hier, also ich wiederhole es mal in meiner Signatur, Differentialrechnung. Und da sage ich jetzt irgendwie, es gibt diese Funktion Integral, die eben eine Funktion nimmt, das ist doch mal hier hinschreiben, real nach real, nach real, Kreuz, real, nach real. So, mehr kann ich hier nicht sagen im Augenblick, aber mein Algorithmus funktioniert gar nicht auf allen Funktionen und allen Werten. Eigentlich müsste ich jetzt einen Kommentar dazu schreiben, bei Integral FAB muss gelten. Und dann kommen eben die ganzen schönen Mathematik-Sachen. F muss im Bereich AB in diesem Intervall stetig differenzierbar sein. Und so weiter. Ja, solche Dinge müssen da dann einfach gesagt werden. Und das ist etwas, das kann mein Compiler nicht nachprüfen, kann auch mein Glaubenssystem nicht nachprüfen. Ja, das heißt, das ist einfach eine Bedingung, die muss ich dazu schreiben. Und das ist der Punkt, wo man sagt, also hier muss die Spezifikation der Funktion deutlich über das hinausgehen, was ich in meiner Programmiersprache ausdrücken kann. Der Compiler prüft nur nach, ob da reellwertige Funktionen reinkommen. Aber ob die stetig sind, wie soll der Compiler das wissen? So, das heißt, aber in der Praxis folgt es, wenn dann irgendjemand Ihre Funktion, also Ihren Integralalgorithmus benutzt und sich dann beschwert, dass das Ergebnis völlig der Schrott war und daraufhin sein Auto kaputt gegangen ist, dann müssen Sie sagen, ja, mit welcher Funktion hast du das Ding denn aufgerufen? Und sagen, ja, okay, das ist ja nicht differenzierbar. Das geht doch gar nicht, habe ich doch in der Dokumentation ausdrücklich gesagt, du darfst das nur mit differenzierbaren Funktionen aufrufen. Ja, und damit haben Sie einfach die Schuld an Ihnen. Das heißt, als Ingenieur, der so einen Algorithmus aus einer Bibliothek benutzt, muss ich halt dann schon irgendwo wissen, so Dinge, dass wenn ich halt meine Funktion dann irgendwie so aussieht, also wenn ich habe hier eine Funktion, die geht so, dann hat sie hier eine Bruchstelle, dann geht sie hier ein Stück so weit weiter und dann geht sie so weiter, dass ich nicht einfach das Integral jetzt nach diesem Algorithmus in diesen von A bis B hier durchlegen kann, sondern das muss man dann halt als Ingenieur schon wissen, dass man sein Integral in drei Teile auflösen muss und dass man halt dieses Integral bringen, das Integral und das dritte und dann zusammenfasst. Wenn der Ingenieur bei der Anwendung das nicht weiß, kann ich ihm nicht helfen. Ich kriege das nicht aus dem Algorithmus. Es kann mir passieren, dass ich im Laufe des Programms es sogar merke, weil mein Algorithmus an so einer Stelle, ich komme dann irgendwann vorbei, das werden wir gleich sehen, und eventuell merke ich es zufällig. Ja, anhand der numerischen Verhaltens, aber ich kann nicht garantieren, dass ich es merke. Das ist das Problem dabei. Also es gibt Situationen, da läuft das Ding dann wirklich aus dem Ruder, aber in anderen Situationen läuft er einfach gerade durch und liefert nur ein falsches Ergebnis. Ja, das heißt, dieses Wissen muss der Anwender nach wie vor haben. Und das ist eben ein Punkt, da muss man eben auch ein bisschen von seiner Numerik verstehen, wenn man das Zeug anwendet. So. Also, wir waren jetzt dabei, die Implementierung zu schreiben. Und dort müssen wir, ich werde das jetzt auch nicht in ganzer Länge machen, das können Sie zum Teil nachlesen. Das heißt, ich habe hier Import, Real, Completely, jetzt brauche ich wirklich die gesamte Mächtigkeit. Sie können hier, wenn Sie wollen, auch überlegen, welche Funktionen von reellen Zahlen brauchen Sie wirklich, absolut, und die hier alle einzeln reinholen, kann man aber auch so machen. So, und jetzt geht es halt los, die Funktion diff von f an der Stelle x wird halt jetzt einfach definiert, dass man sagt, jetzt geht es halt los, ich muss mir irgendein h0 aussuchen. Zum Beispiel, ich fange mit 0,01 an. Ja, das heißt, ich beginne mal mit einer Distanz von einem Hundertstel. Und dann geht es los. Aber es kann eventuell so sein, dass man sagt, nee, ich gebe das sogar dem Benutzer noch mit, den Startwert. Ja, dann hätte ich eine leicht andere, also man würde sehr oft in der Signatur zwei Funktionen anbieten, einmal eine Funktion diff fx und eine zweite Variante, die diff von f h0 und x anbietet und sagt, du kannst auch den Startwert für die Berechnung mitgeben. Das sind ja Bibliotheken, die auch diese Herstellerwellen haben, dass die Initialgröße können sie mitgeben und die wächst dann bei der Daten. Also es gibt es öfter. Und dann wird eben ein Wert d0 berechnet. Und das ist jetzt einfach, was wir brauchen, ist, im Wesentlichen läuft unser Algorithmus darauf raus, dass ich genau diesen Differenzenquotienten hier ausrechne. Das heißt, das ist der sogenannte Differenzenquotient hier. So, was er eben weiß, wenn ich diesen Differenzenquotienten für immer kleiner werdendes h berechne, dann konvergiert der Limes eben gegen die Ableitung. Und das heißt, ich muss einfach iteriert immer mit dem Differenzenquotienten ausrechnen. Und ich beginne halt, das hat man immer, wenn ich sage, okay, ich höre auf, wenn dann zwei von diesen aufeinanderfolgenden Werten nah genug beisammen liegen, dann muss ich halt einen anfangen als Startwert haben, damit ich den nächsten mit vergleichen kann. Wenn Sie Schleifen programmieren, müssen Sie am Anfang halt die Variablen einen Wert vorgesetzt, dann in der Schleife immer x7, x0 und die miteinander vergleichen, das müssen wir auch machen. Das heißt, ich fange mal an, Diffport von f a0 an der Stelle x. So, und ich variiere es ein bisschen, falls Sie gleichzeitig ins Buch oder die Unterlage gucken, ich variiere es mal, um zu zeigen, man kann eben mit diesen Curry-Geschichten rumspielen und das mal so aufschreiben. So, und das Ganze tue ich jetzt in einen Iterationsalgorithmus rein. Und dieser Iterationsalgorithmus, der fängt halt an mit f um h0, x und das Ganze auf d0 bezogen. So, und jetzt muss ich halt diesen Iterationsalgorithmus bringen. Ich muss mir merken, wie ich den angemacht habe, damit es zusammenpasst. Und iterate dasselbe, das habe ich gerade nicht da. Als erstes habe ich die Funktion real, file real. Und das h0 habe ich, glaube ich, um kurz zu schauen. Genau, das da rein. Kreuz real, das ist das erste. Dann kam das x real. Dann kam das d0 und daraus kommt das insgesamt real.
Ja, das heißt, Sie können auch so ein Viertupel mit Currying in mehrere Pfeile auflösen.
Ich hätte auch schreiben können, iterate ist real, the file real, Kreuz real, Kreuz real, Kreuz real, nach real, gleich auch Seite geben. Dann hätte ich Ihnen das Currying nicht gemacht. So, jetzt geht es mal los, ich kann sagen, wie läuft dieser Iterationsalgorithmus, und der ist ziemlich trivial. Iterate von F und A an der Stelle X mit irgendeinem Wert D. Ja, D ist der letzte Differenzquotienten, die Approximation, die ich hatte. Ja, und jetzt geht's halt los. Jetzt muss ich einfach diesen, was ich jetzt halt machen muss, ist genau diese Berechnung hier, diese Folge. Ja, hier werden wir mein Iterate macht jetzt eigentlich immer genau einen Schritt hier. Ja, ich gehe halt immer genau eins weiter. Das heißt, ich brauche einen neuen Wert h mu. Und der ist natürlich h halbe. Hier, wie in dieser gelben Folge gezeigt. Und dann brauche ich natürlich das d mu. Das ist dann genau der Differenzquotient. Da auch wieder kurz nachgucken, wie habe ich die 5 entdeckt gemacht. F, H und dann X, 1. Also F und H mu angewandt auf dieses X hier. So, das ist der neue Differenzquotient. Ja, und was mache ich jetzt für Spiegel, falls mein altes D ungefähr gleich groß dem neuen D ist? Dann bin ich fertig. Dann ist das neue mein Ergebnis. Ansonsten, wenn die nicht ungefähr gleich sind, dann muss ich halt weiter iterieren. Dann muss ich halt sagen, iterate. Meine Funktion f ist das gleiche. H mu an der Stelle x mit d mu. So. Und dann habe ich noch den Differenzquotienten. Der Differenzquotient, was sind der denn wieder mal eine Funktion real by real? Und dieses h nimmt das x und liefert eine reelle Zahl ab. So, diese Definition ist genau das hier, jetzt auf der anderen Folie steht, Hilfswort, Differenzquotient von der Funktion f mit gegebener Distanz h an der Stelle x. Ist natürlich genau gegeben als das, was hier steht. Das heißt, das ist f von x plus h minus f von x minus h. Das Ganze dividiert durch 2 mal h. Haben Sie auch, dass Sie die Klammern bei 2 mal h nicht vergessen? Das dividieren Sie durch 2, multiplizieren das Ganze mit h und schon haben Sie ein Problem. So. Und das ist im Wesentlichen dieses Programm. Für meine begeisterten C, Pascal oder Basic-Programmierer im Raum, das wird Ihnen vielleicht auffallen, vielleicht habe ich jetzt irgendeine Programmiersprache vergessen, dann entschuldige ich mich, es fällt mir vielleicht auf, dass ich ziemlich oft dieses F und das H mit durchstellen muss, oder das dies. Ja, dann sagt doch jeder C-Programmierer, da mache ich mir eine Variable raus, schreibe ich die Variable rein, dann brauche ich es nicht mehr wiederholen. Zwei Antworten, das ist ja weg. Sie können ungefähr 10 Tasten unanständig fahren. Mit dem Trick. Das alles führt dazu, dass wir andere Programmierer sich mit dem Trick genau alles falsch machen, weil dann sieht irgendwas im Beispiel nicht bleiben. Also, die Frage ist, lohnen sich diese 10 oder 20 Tastaturanschläge? Und ich muss das nicht nur wiederholen. Aber, schlechte Nachricht an der Stelle ist, wenn Sie in diesem anderen Programmierspann den Trick benutzen, das Ding schreibt in einmal die globale Variable, dann brauchen Sie den Parameter nicht anzugehen. In jedem ordentlichen Software-Engineering-Environment wird grundsätzlich verlangt, das steht dann einfach in den Style-Guides der Firmen drin, dass wer programmiert habe, gefälligst folgende Konventionen einzuhalten. Das wird dann auch durch sogenannte Walkthroughs, heißt ein Kollege liest das Programm, wird es nachgeprüft. Da steht dann zum Beispiel drin, bei jeder Funktion oder Methode oder Struktur, wie immer das Ding heißt, Programmierverein, muss aufgelistet werden im Kommentar, welche globalen Variablen liest das Ding, welche globalen Variablen schreibt diese Methode und welche umschreibt. Mit anderen Worten, Sie müssen dann die Dinge nicht in der Parameterliste aufführen, aber Sie müssen trotzdem einen Kommentar schreiben, dass Sie die genutzt haben. Und damit sind Sie Ihre Tastaturanschläge ein Mehrfaches wieder, dann sind Sie wieder da. Weil jetzt, wenn Sie statt X in die Parameterliste schreiben, hinten einfach gut, ich benutze X. Das sind mehr Tastaturanschläge. Ja? Und glaubt mir, der Compiler ist so schneller. Ja, also die globalen Variablen bremsen interessanterweise in den meisten Programmiersprachen aus. Aber das kann ich jetzt nicht erklären, warum. Ist ein Phänomen, dass die konstante Parameterübergabe geht letztlich schneller, als wenn Sie eine globale Variable schreiben. Haben wir, na gut, ganz kurz sehen, wir hatten am Anfang mal gedacht, eine Optimierung ist, diese Dinge global zu machen, wäre eine Optimierung, haben wir im Compiler auch so gemacht. War auch eine kleine Optimierung. Und dann, damals sind wir von SAN 3 auf SAN 4, also es viele, viele Jahre her, gewechselt und plötzlich wurden die Programme langsamer mit der Optimierung. Also was ist jetzt passiert? Stellen Sie raus, die SAN 4 war so eine RISC-Maschine, die Registeroptimierung betrieben hat und wir haben die Dinge durch den Speicher raus und reingeschrieben und die Maschine hätte sie alle Register gelassen. Was viel schneller war, als dieses dauernde Speicher rein drauf. Ja, das heißt, was wir für eine Beschleunigung hielten, war natürlich keine Verlangsamung. Deswegen sage ich, also die Dinge aus dem Rahmen des Raus bringt nichts, vom Highlight muss besser als wir. Hier noch eine Frage. Genau, okay. Bei diesem Wort. Danke, ja. Tschüss. Dankeschön. Und zwar hier. Tschüss. Danke.
Okay, also jetzt können wir auch noch differenzieren. Jetzt sollten wir versuchen, wenn ich der Daumen schon folge, das Integral ankündige, auch mal kurz schauen, wie funktioniert denn Integrieren. Das heißt, das nächste, was ich machen möchte, ist jetzt, ich möchte versuchen, das Integral zu berechnen. So, Integration ist auch eine Frage, wie macht man. Können wir ein kleines bisschen leiser werden? Viel schreien morgen geht. Wäre nett. Das ist immer das Problem. Wenn man Ruhe bildet, muss man erst warten, bis die, die nicht möglich sind, aufhören. Damit sie es aufhören. Also, wäre ganz nett. Also, Integral, nehmen wir natürlich irgendeine Funktion, wo es nicht ganz so daneben ist mit Unstetigkeit. Also ich möchte hier das Integral der Funktion f im Bereich von a bis b haben. So, wie rechnet man das aus? Der klassische Algorithmus benutzt Trapezsummen. Das heißt, ich mache mal Folgendes. Ich nehme in der ersten Näherung, halbiere ich dieses hier, nehme also irgendeinen Punkt in der Mitte. Also ich nehme hier einen Punkt, wenn ich sage, das ist hier x0, x2, dann nehme ich hier x1. Und was ich jetzt mache ist, ich nehme diese beiden Trapeze hier und nehme die Summe der beiden Trapeze als Näherung für mein Integral. Das heißt, was Sie hier also in Gelb gezeichnet haben, diese Trapezsumme ist eine grobe Näherung an das Integral. Dass die Näherung sehr grob ist, ist offensichtlich. Links, im linken Trapez lasse ich ganz, ganz viel weg. Im rechten lasse ich ein bisschen was weg und nehme ein bisschen zu viel. Da rechts könnte ich es noch halbwegs ausmitteln. Links ist es offensichtlich falsch. So, im nächsten Schritt halbiere ich dann dieses Intervall wieder. Das heißt, im nächsten Schritt nehme ich dann das hinzu. Kriege jetzt dann y0, y1, y2, y3, y4 und nehme jetzt dieses Trapez. So, das grüne Trapez könnte besser werden, kann aber ehrlich gesagt auch noch ein bisschen schlechter werden. Und jetzt einen machen wir noch und dann muss es los sein. Es wird nochmal halbiert. Jetzt kriege ich hier Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8.
Und jetzt ist klar, jetzt nehme ich als Näherung dieses hier und so weiter. Mit anderen Worten, je kleiner dieses H wird, umso genauer komme ich an den Wert des Eigentrapezes ran. Den Wert des Eigentrapezes ran, Entschuldigung. Das heißt, ich berechne immer diese Trapezsummen und was ich halt bekomme, ist hier, ich nehme hier diese Trapezsumme, das nehmen wir die letzte, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 und T8. So, dann das nächste Mal werde ich 16 von denen haben und so weiter. Das heißt, ich berechne einfach dieses Integral, indem ich sage, das Integral von a bis b, fx dx, ist ungefähr gleich Summe von i gleich 1 bis n von ti. Wenn wir das ein bisschen uns anschauen, dann ist das das gleiche, die Summe von i gleich 1 bis n von, und Schluss war ich bei diesem z, z, na ja, mach mal, nee. Das ist blöd, dass ich die Option benannt habe. Das muss ich irgendwie U nennen oder sowas. Sorry. Ungewöhnlich, aber was ist das? Also, das heißt, ich habe hier U, I minus 1, minus UI, halbe mal H, mit UI minus 1 gleich F an der Stelle. Ja, was ist das jetzt? Ich muss sagen, F an der Stelle, muss ich doch gucken. Also wenn ich hier zum Beispiel nehmen wir an diese Z-Geschichte, Entschuldigung, das heißt, ich bin in dieses Trapez nehme von Z1 bis Z2, dann ist das UI minus 1 und das UI sind die Werte an den Stellen Z1, also F an der Stelle Z1 bis F an Z2. Und das ist dann genau F an der Stelle halt. Und das ist F an der Stelle A plus. So, und jetzt bei I gleich 1 kommt einmal H dazu und bei I gleich 2 zweimal H. Ich habe also genau an der Stelle plus I mal H. Und jetzt tut mir leid, da muss ich jetzt hier leider quetschen. Das ist leider I minus 1 mal H. Sorry, das ist ein bisschen quetschen. So. Das heißt, das sind die beiden Stellen. Ich berechne einfach diese Funktionswerte hier und die Trapezsumme ist klar, das ist der Wert plus der Wert halbe mal 3 mal das H. So. Und das ist dann, wenn ich das ausmultipliziere, ist das H mal, und jetzt haben wir A halbe plus, und dann geht's los. Und wenn Sie jetzt anschauen, wenn ich jetzt die Summe von T1 plus T2 nehme, dann ist in T1 ist der Wert Z1 wird, geht mit halbe ein und bei Z2 geht er nochmal mit einem halben Wert ein. Ja? Das heißt, alle inneren Werte kommen sozusagen von der linken Trapez, die rechts Trapez, geht jedes Mal ein. Das heißt, das ist jetzt nicht U1 halbe, sondern es ist der Wert U1 plus Punkt, Punkt, Punkt plus. Und jetzt komme ich zu un minus 1, der hier geht auch nochmal ganz ein und dann nochmal b halbe. So, das ist die Berechnung und dieses hier nenne ich T-Sum von f a bis b und das ist die Frage, ich kann das entweder von n oder von h abhängig machen. Also ich könnte es auch h mit aufnehmen. So. Und was ich jetzt mache, ist natürlich ganz einfach. Das Spiel kennen wir schon. Das heißt, ich fange jetzt an, ich gehe über auf eine Serie H, H halbe, H Viertel, H Achtel, Punkt, Punkt, Punkt. Also ich halbiere mein H immer und ich berechne zu jedem dieser H die Werte T0, G1, G2, G3 und so weiter mit Ti ist gleich diese Summe von F AB bis zu 2 OI jeweils. Ja, das heißt, das ist N. Ich hätte auch das HI jeweils reingeben können, dann hätte ich das N nicht gebraucht an der Stelle. Also das ist egal, wenn du beide nehme, kann ich den anderen jeweils ausbestimmen. So. Na, das kennen wir schon. Das haben wir gerade bei dem Differenzquotienten programmiert. Das haben wir bei der Nullstelle erstmal programmiert. Man berechnet eine Folge von Werten, bis die nahe und dran sind, fertig. Also, ein bisschen langweiliges Programm schreibe ich jetzt gar nicht mehr auf. Ich glaube, das können wir uns im Moment ersparen an der Stelle. Ich möchte noch lieber noch eine Kleinigkeit hier mit Ihnen angucken. Ja, und das ist halt, wie gesagt, wie üblich so das Programm, das wir kennen an der Stelle. Wenn man sich das jetzt etwas genauer ansieht, dann kann man feststellen, hier kann ich optimieren an der Stelle. Und zwar kann ich an der Stelle optimieren, wenn ich jetzt einfach den nächsten Schritt mir anschaue. Das heißt, ich kann jetzt eine Optimierung angucken und das ist eine Optimierung, die der Compiler nicht hinkriegt. Das heißt, da müssen Sie dann eventuell schon ein bisschen die Hirnschmalz reinstecken. Ich betrachte zwei aufeinanderfolgende Situation, das heißt, die Summe von F im Bereich A bis B von 2n. Das ist ja der nächste Schritt. Ich gehe ja über von 8 auf 16, von 16 auf 32, von 32 auf 64. So, was ist das? Das ist diese komische Summe. Jetzt ist H, also, ich sag mal, die Gegenseite, also im ersten Schritt hatte ich T, war die Summe von F A bis B mit H, also mit N. Ja, und damit gilt, also ich muss hier noch ein bisschen reinklicken, sorry, mit H ist dann H0 dividiert durch 2 hoch N. Ja, das ist also, das ist mein H. Ja, das ist jetzt irgendwie mein H16 oder H32. Und jetzt tun wir den nächsten an. Also ich war bei H32 und gehe jetzt über auf 64, also von A bis B 64. So, dann sieht es folgendermaßen aus. Mein neues H ist ja nur noch halb so groß. Ja, das heißt, jetzt habe ich H halbe mal. Und jetzt kommt hier A halbe. Das ist die Formel, die hier auf der rechten Seite steht, die vorletzte Zeile. Und jetzt habe ich aber folgendes. Jetzt habe ich ja die Doppelzahl von Punkten. Das heißt, das ist genau der Übergang. Wenn Sie sich das anschauen, ich war hier in der grünen Serie und gehe jetzt über auf die orange Serie. Und das heißt, ich kriege zwischen je zwei grünen einen neuen orangen Punkt rein. Die anderen bleiben ja halt. Also ich schiebe jetzt diese Z1, Z3, Z5 rein. Z0, Z2 und so weiter entsprechen ja diese Y. Und gestatten Sie jetzt einfach, dass ich hier als Notation jetzt einfach wähle, dass ich sage, das hier ist der erste Punkt, ist U, und jetzt sage ich einfach 0 plus 1,5. Also das ist der Zwischenpunkt von dem alten U da oben. Und dann kommt hier als nächster Punkt U1. Dann kommt hier das U1 plus 1,5. Das ist immer diese Zwischenpunkte. Und so weiter. Das geht dann irgendwie bis zu UN minus 1 plus 1,5, dieser letzte Zwischenpunkt. Und am Schluss gibt es dann noch das P-halb. So. Und das heißt, das ist H halbe mal, und jetzt hole ich mir A halbe plus, jetzt holen wir die ganzen Zwischensummen raus, plus U1, Punkt, 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 plus UN. N minus 1, Entschuldigung, plus UN minus 1, plus B halbe. Und dann kommt H halbe. Und jetzt kommen diese ganzen Halbpunkte, also dieses U0 plus 1,5 plus und so weiter, bis zu diesem UN plus 1,5. Jetzt muss ich gucken, dass ich das halbe hier irgendwie wegschiebe. So. Dieses Teil hier hat aber gerade mal den Wert 1,5 von T-Sum F A bis B und N. Plus, und dann kommt hier H halbe mal diese Summe und so weiter. So, das heißt, ich muss diese Summenberechnung, die ja den eigentlichen Aufwand bedeutet, nur für die Hälfte machen, die die neuen Punkte sind. Also um das wieder hier nochmal zu illustrieren. Das heißt, ich muss diese Summenberechnung, die neue, nur für die hier machen. Nur für die Zwischenpunkte. Für die anderen habe ich es ja schon im vorigen Iterationsdurchgang gemacht. Ja, das heißt, die Summe der anderen habe ich ja schon. Mit anderen Worten, ich kann in jedem Schritt den Berechnungsaufwand halbieren. Also mein Programm wird doppelt so schnell. Ich muss allerdings jetzt ein weiteres Argument vorsehen, um mir jeweils die Summe aus dem letzten Mal noch mitzumelden. Also ich muss diese Summe, was beim letzten Mal das war, muss ich als weiteres Argument durchstellen. Ja, und dann kann ich dieses praktisch mit dem halben Aufwand berechnen. Das will ich jetzt nicht alles noch ausprogrammieren. Ich glaube, das haben wir jetzt oft genug gemacht, wie man das jetzt im Fall umsetzt. Was ich hier präziser zeigen wollte ist, oder was der wesentliche Anteil war, dieses Approximationsverfahren. Das heißt, dass ich mich so Schritt für Schritt immer näher an ein Ergebnis ranpirsche, ist ein Verfahren, das in der Numerik ganz oft haben. Übrigens auch ein Verfahren, das dann in komplexen Algorithmen bei Optimierungsaufgaben und so immer wieder auftauchen wird, auch in anderen Bereichen Informatik und Numerik, ist es ein ganz zentrales Problem. Ich hoffe, an den paar Leuten, die ich gegeben habe, haben Sie gesehen, dass man da auch aufpassen muss, dass die Anwendungsdomäne funktioniert, also zum Beispiel die Fähigkeit und solche Dinge. Aber ansonsten ist es eigentlich das immer gleiche Programmierungsdomäne. Deswegen, diese Iterationsverfahren, die packt man sich dann einmal in so ein Muster hinein und dann hat man halt so einen Iterator da an der Stelle und da kann man dann eben darüber die Nullstellenbestimmung machen, da kann man darüber die Differentialrechnung machen, da kann man Integralrechnung machen, das sind alles solche Iterator, die man einmal programmiert und dann eben diese F und was man dann immer hat, Diff-Port und ähnliches einsetzt. So, das kann man dann wieder relativ schematisch ausprogrammieren, aber und das ist der Punkt, der eben diese letzte kleine. Das ist der Punkt, den eben diese letzte kleine Exkurs zeigen sollte. Es gibt Optimierungen, die Sie vom Compiler nicht erwarten können, da müssen Sie selber einfach rechnen und nachdenken. Zum Beispiel eben das, was hier angedeutet wurde, dass Sie die Geschwindigkeit des Algorithmus verdoppeln können, wenn Sie einfach feststellen, dass er eigentlich die Hälfte der Punkte in der Iteration, die berechnet werden, ich bei der letzten Durchgang schon mal berechnet hatte. Und das ist ein generelles Prinzip, das wir im Laufe des Semesters und eigentlich, je nachdem wie die Kollegen dann die Vorlesungen gestalten, sie auch in den weiteren Semester immer wieder sehen werden. Es gibt ein ganz einfaches Prinzip. Wenn Sie einen Algorithmus geschrieben haben, dann haben wir immer das Problem, dass wir Zwischenergebnisse haben. Und wenn Sie feststellen, dass manche dieser Zwischenergebnisse sich schon mal berechnet hatten und jetzt im nächsten Durchgang nochmal berechnet, dann haben Sie Optimierungspotenzial. Das kann bei so Dingen wie Fibonacci gezeigt von exponentiell nach linear gehen. Ja, also weil Sie diese neuen Bilder neu berechnet haben. Das kann, wie in dem Fall, natürlich nicht so einen dramatischen Effekt, aber doch eine Verdopplung der Geschwindigkeit bringen, indem Sie einfach nur die Hälfte der Punkte berechnen müssen. Das heißt, es lohnt sich, wenn man so ein Programm geschrieben hat, mal kurz drüber nachzudenken, zu sagen, okay, mache ich irgendwo Berechnungen nochmal, die ich in einem vorherigen Durchlauf bereits gemacht habe? Wenn ja, kann man dann darüber nachdenken, das zu verbessern. Mein dringender Rat ist es aber, an der Stelle erstmal sich die Arbeit zu machen, das nicht optimierte Programm wirklich zu schreiben. Also hier erstmal die Version T-Sum ohne Optimierung zu programmieren. Und dann die optimierte Version zu programmieren und dann, so wie wir das bei PIP und POMA also gemacht haben, beide laufen zu lassen in einem Testlauf und einfach zu gucken, ob es immer die gleichen Ergebnisse soll. Denn bei diesen Optimierungen tendiert man dazu, Fehler einzubauen. Das wird ja immer wieder das Problem. Und man verkummelt sich dann irgendwann. Die Frage geht es hier bis U-1. oder gegen das Buch minus 2 plus 5. Ja, so diese Kleinigkeiten, die man hat. Und das sieht man dann eben, dass man, wenn man feststellt, ob die Zahlen sind verschieden, ich habe offensichtlich in der Optimierung was falsch gemacht. Es gibt nichts Dümmeres in Informatik, als zu sagen, mein Programm berechnet die falschen Ergebnisse, aber das will er schnell. Ja? Daraus hier habe ich schon in den Sinn gehört, wo man sagt, das ist aber doch nicht ganz richtig, aber dafür ist mein Algorithmus schneller als der andere. Ja, also ich, bei den falschen Ergebnissen interessiert es mich nicht, wie schnell ich sie kriege. Sie sind falsch, Punkt. Vergiss es. Ja? Also die Geschwindigkeit von falschen Berechnungen interessiert niemanden. Und deswegen mein dringender Rat, Sie müssen optimieren, ganz einfach, weil der Kunde eine gewisse Geschwindigkeit verlangt. Aber Sie müssen aufpassen, dass Sie beim Optimieren nicht das Programm falsch machen. So, großer Interrupt. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir elementare Grundlagen der Programmierung von Funktionen eingeführt haben. Also was brauchen wir für Funktionen? Wir müssen also wissen, wie überhaupt eine Funktion deklariert, auch die Funktionalität dazu angibt. Wir haben das If, wir haben die Rekursion und wir haben zur Erhöhung der Lesbarkeit noch Let und Where. Das ist im Augenblick etwa die Mächtigkeit, die wir haben. Mehr haben wir nicht gelernt. Und wir haben es immerhin geschafft, ein paar interessante numerische Algorithmen, die man so brauchen kann, damit zu programmieren. Wir haben auch so Sachen wie die Memorialkoeffizienten gemacht. Also die erste Sammlung von kleinen Beispielen haben wir gemacht. Aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich, viel weiter kommen wir nicht, wenn wir nicht unsere Ausdrucksmächtigkeit in der Programmiersprache vergrößern. Also das ist jetzt so der Punkt, den man in der Programmiersprache so ein bisschen hinbringt. Was jetzt dann als nächstes ist, wir müssen mehr mit Datenstrukturen arbeiten. Das heißt, wir müssen einfach in die Lage versetzt werden, irgendwie jetzt neben Reals und Integers noch ein paar andere Datenstrukturen zu haben. Bevor ich das mache, will ich aber noch einen zur Abrundung dieses Bereichs Funktionen, elementares Programmieren, sagen noch ein bisschen so einen Wrap-up, so eine Aufarbeitung machen und dann in der nächsten Woche Datenstrukturen anzufangen. Was wir noch ein bisschen uns ganz kurz angucken müssen, ist Begriffe wie Semantik von Funktionen. Und da geht auch ein Begriff ein Lambda-Kalkül und einige andere Dinge. Wir müssen zwei, drei Dinge noch klären, dass wir eine saubere Sprechweise haben. Weil ich das dann immer wieder im weiteren Verlauf benutzen möchte und muss. Zunächst mal, wenn man grundsätzliche Betrachtungen macht, dann ist ein erster Punkt, ist etwas, was man sagt, ich will die Sprache ausdünnen. Das heißt, wenn ich über Konzepte reden will, dann will ich möglichst wenig syntaktischen Schnickschnack da in der Gegend rumstehen haben. Ich habe Ihnen das am Anfang des Semesters schon gesagt, wenn ich über Verhalten von Algorithmen, also Studium von Algorithmen reden will, dann will ich nicht einen Intel-Prozessor darunter liegen haben, sondern mache ich eine ganz einfache Maschine, die Turing-Maschine oder irgend sowas. Das heißt, ich spähe das Ding ab, bis nur noch ganz wenige essentielle Teile übrig sind und dann will ich studieren, was konzeptuell passiert. Das gleiche gilt bei Programmiersprachen. Das heißt, ich habe eine Menge syntaktischen Schnickschnack in der Sprache drin. Zum Beispiel kann ich sagen, wenn ich zum Beispiel in Opal sowas schreibe wie let x gleich a in e mit irgendwelchen Ausdrücken a und e, dann heißt das ist eigentlich das gleiche, als ob ich schreiben würde, lambda x.g angewandt auf A. Die rechte Seite ist sicherlich unleserlicher, rechnet aber genau das gleiche aus. Akzeptiert? Machen wir ganz was Banales. Let x gleich 5 in x plus x. Da erwarten Sie, dass 10 rauskommt. Lambda x.h Punkt x plus x angewandt auf 5. Was passiert dann? Das hier wird einfach zu 5 plus 5 beim Aufwand, richtig?
Und damit tut 10 aus. Das ist eine, genau das ist dieser Trick hier.
Ja, das heißt, die Let Clause ist ja sehr schön und wunderbar und macht das oft leserlicher, aber eigentlich brauche ich sie nicht. Ich kann sie auch so schreiben. Damit ist auch wiederum klar, dass ich, wenn ich habe E where x gleich a, ist natürlich ebenfalls lambda x.e angewandt auf a. Das heißt, die sind beide das gleiche. So, dann hatten wir sowas geschrieben wie def f von x gleich Rumpf. Damals ist natürlich nichts anderes als def f gleich lambda x.e. Mit anderen Worten, hey, moin. So, mit anderen Worten, wenn Sie sich das anschauen, dann stellen wir fest, eigentlich kann ich mir let und where komplett sparen. Auch diese Dinge mit der Definition von f von x, also diese so ein bisschen pattern-based, wie man das auch nennt, mir reichen eigentlich hauptsächlich die Lambda auszugeben. Wobei jetzt bin ich, sollte man schon konsequent sein, und gehe hoch so schwer. Also, das heißt, ich kann die Sprache eigentlich ziemlich auf dieses Lambda reduzieren. Im Übrigen kann man sagen, wenn ich sowas habe wie x plus y, kann man natürlich auch dann stattdessen eine Funktion ab einführen und ab xy schreiben. Ja? Und wir haben dann festgestellt, also das heißt, infix ist ja nur syntaktische Spielerei, ich kann zu jedem Infix-Operator eine Funktion einführen, das kriegt halt einfach mehr und mehr Klammern übergehen. Und ich kann natürlich dann im nächsten Schritt aus ab xy kann ich mit currying ad xy machen. Ja, das heißt currying anwenden. Mit anderen Worten, auch die Tupelschreibweise brauche ich nicht mehr. Ich brauche keine Parameter Tupel. Ich kann mit currying ein nach dem anderen machen. Das heißt, ich kriege eine sehr, sehr kleine Sprache und über die kann ich jetzt ein bisschen reden und kann sagen, wie verhält sich so eine kleine Sprache. Und dort kann ich gewisse Dinge dann studieren. Ich werde im Beispiel natürlich dann immer wieder auch etwas lesbarere Formen anwenden, aber im Wesentlichen kann ich feststellen, ich kann auf so eine kleine Sprache eingehen und das Ergebnis ist dann, wenn ich das konsequent durchziehe, ich komme eben auf diesen, das kann man jetzt mal entweder ausschreiben oder auch so als Lambda-Kalkül genannt. Das heißt, ich komme auf einen Kalkül der Lambda-Ausdrücke und dieser Kalkül der Lambda-Ausdrücke dieser Lambda-Kalkül ist im Wesentlichen von Church im Jahre 1930 entwickelt worden. Man beachte das Datum. 1930, das war deutlich vor der Erfindung der Computer. Und da haben sie das eigentlich alles gemacht. Das heißt, die Basis und auf dem Lambda-Kalkül lassen sich letztlich alle Programmiersprachen, die wir haben, aufsetzen und erklären mit dem Lambda-Kalkül. Das heißt, die Mathematiker hatten bereits die Grundlagen aller Programmiersprachen gelegt, längst bevor wir das Computer gefunden haben. Da war alles schon da. Wir wissen heute, dass wir unsere Programmiersprachen sind im Grunde genommen nichts anderes als syntaktische Verzierungen von diesem Lambda-Kalkül. Ja, wir haben die Syntax erweitert, das war es aber auch schon im Leben. Ja, natürlich ist es lesbarer geworden, im Lambda-Kalkül will kein Mensch wirklich programmieren müssen. Es gibt allerdings, muss ich sagen, dieses Statement mit einem Vorbehalt, das stimmt nicht ganz, was ich jetzt gerade gesagt habe. Das gilt für die Second-Sense-Sprachen, sobald Sie in den Bereich Parallelprogrammierung einsteigen, da müssen Sie ein bisschen andere Kalküle nehmen, weil Sie sonst diese Phänomene gar nicht ausdrücken können im Lambda-Kalkül. Aber für die klassischen Programmierkonzepte heißt es, reicht dieser Lambda-Kalkül. So, das wird, ich weiß nicht, er hat es schon gemacht oder er wird es demnächst machen, Uwe Nestmann in der theoretischen Grundlagen der Informatik, weil er den Begriff Term in diesen Dingen schon eingeführt.
okay, dann wird das Ding jetzt machen. Ich mache es deswegen sehr kurz. Das heißt, was man eigentlich hat, man nimmt so etwas, man hat eine Menge von Funktionen oder Funktionssymbolen, das heißt, der Begriff Term, gegeben ist eine Menge von Funktionssymbolen. Funktionssymbolen. Und eine Menge x von Variablen. So, und dann halt folgendes, eine Terme sind dann induktiv definiert. So nennt man diese Art der Definitionstechnik in der Mathematik. Das heißt, ich gebe einfach an, was sind alles Terme, und ich sage, okay, eine Konstante, und ich sage, C ist eine Konstante aus F mit Funktionalität C Doppelpunkt S ist Term der Sorte S. Also das ist für uns alles typisiert. Das ist trivial. Dann sage ich eine Variable x aus der Menge x mit Sorte oder mit Funktionalität x Doppelpunkt S ist ein Term der Sorte S. Also unsere Variablen sind typisiert. Das heißt, eigentlich müsste ich schreiben, wenn ich Lambda-Ausdruck schreibe, müsste ich hier immer grundsätzlich eins sagen, let zum Beispiel x Doppelpunkt int gleich 5 in. Oder ich müsste irgendwo sagen, Lambda x Doppelpunkt int Punkt x plus x. Das heißt, eigentlich müsste ich bei jeder Einführung einer solchen Variable den Sorte dazugeben, den Typ dazugeben. Was der Opal-Compiler Ihnen am Komfort liefert, ist, dass er bei let und bei diesen Dingen ist aus der Funktionalität Ausdehnung ausreichend. Das heißt, wenn Sie irgendwo eine Funktion angegeben haben, die sagt int nach int, und Sie sagen dann, das ist Lambda x dot, dann sagt er, okay, weil die Funktion int nach int war, muss das x int sein, brauchst du nicht hinschreiben, rechne ich für dich aus. Aber Sie dürfen es auch hinschreiben, in Opal. Und jetzt, nach dem Motto, wir dünnen die Sprache aus, wir arbeiten nur mit syntaktischen, also mit möglichst wenig Dingen, der Compiler selber muss sagen, halt, okay, zu einer Variable muss ich einfach den Typ damit angeben. So, jetzt geht es weiter, das ist eigentlich das Interessanteste. Wenn f ein Funktionssymbol ist, mit Funktionalität f, geht s bei r, also von einem Argumenttyp s in einen Resultattyp r, und t ist Term der Sorte S, dann ist f von t ein Term der Sorte R. Ja, das heißt, und damit ist es induktiv, das heißt, wenn ich schon Terme habe, kann ich größere Terme daraus machen. Das ist das, was man induktiv nennt. Das heißt, die Definition sagt, ich fange an mit atomaren Termen, konstante Variable, und dann sage ich, okay, wenn ich einen Term habe und ein Funktionssymbol, kann ich größere Terme daraus machen. Und jetzt geht es nicht weiter, was die nächste, das ist die Funktionsapplikation, was ich gerade beschrieben habe. Jetzt sage ich, wenn x auf x eine Variable der Sorte S, wenn t' ist ein Term der Sorte S und außerdem ist t ein Term der Sorte R, dann, und jetzt kommt der Lambda-Ausdruck, gilt Lambda x Punkt t angewandt auf t' ist Term der Sorte R. So,
Dann kann man noch sagen, muss ich leider eins weiterschreiben. Ich werde dann gleich mal zurück, dann können Sie es noch mal anschauen. Das letzte ich auch noch mit. Letztes B ist ein Term, das sollte wohl. T und T spricht beide Terme der Sorte S. Dann gilt if B, then T, else T spricht B ist Term der Sorte T. Ah, der Sorte S, Entschuldigung. Und das letzte ist, das sind alle Terme. Also mehr gibt es nicht als die gerade aufgeschriebenen. Alle Terme über L und S. So. Und dann sagen wir noch als letztes, wenn keine Variablen vorkommen, sprechen wir von Grundtermen. So, mit anderen Worten, also x plus 1 mal 2 ist ein Term und 3 plus 4 mal 2 wäre ein Grundterm da. Ja, weil x ist eine Variable. So. Es gibt ja noch Begrifflichkeiten, auf die ich gar nicht groß eingehen möchte. Zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen Term hier anschaue, dann würde in diesem Term dieses hier als freie Variable bezeichnet werden. Frei deswegen, weil da steht einfach ein x und man weiß gar nicht, wo kommt das x eigentlich her. In dem Moment, wo ich sage, dieses x wurde eingeführt, lambda x dort x plus 1, jetzt spricht man hier von einer gebundenen Variable. So, der Lambda-Kalkül von Church, jetzt gehe ich noch einmal zurück, weil es gibt, das können Sie sich vorstellen, aber dann können Sie die anderen Definitionen nochmal sehen. Der Lambda-Kalkül von Church ist ein bisschen anders als das, was wir hier geschrieben haben. Lambda-Kalkül von Church ist untypisiert. Das heißt, wo ich schreibe, das ist ein Term der Sorte S, wird im Original-Lambda-Kalkül über Sorten nicht gesprochen. Es gibt einfach nur Terme. Ja, das ist eine untypisierte Sprache, da können Sie x plus true schreiben. Oder 5 plus true ist ein Term. Ja, was immer der dann sein mag als Ergebnis, aber hinschreiben können Sie, denn ist egal. Das wird gleich noch an einer Stelle wichtig werden. So, und was man jetzt macht, ist, dass man sagt, dass diese Terme sind jetzt die Programmiersprache, die wir haben. Und diese Programmiersprache, die wir hier haben, die können wir jetzt benutzen, um zu sagen, was ist denn die Auswertung eines Programmes? Das heißt, wir können sagen, Auswertung eines Programms genau genommen eines Lambda-Terms. Ja, und man kann auch sagen, das ist der Wert eines Lambda-Terms. So, was verstehen wir nun? Wir haben vor ein paar Wochen die Formularmaschine genommen. Das war die Intuition. Man sagt, okay, ich baue mir so einen Stapel auf. Das, was wir dort mit einer grafischen Stapel gemacht haben, wird jetzt im Lambda-Kalkül einfach mathematisch anhand von diesen Termen gemacht. Und im Wesentlichen gibt es drei Regeln, die man dazu hat.
Die erste Regel im Lambda-Kalkül ist die Regel der sogenannten Alpha-Konversion. Alpha-Konversion sagt, gebundene Variablen können ausgetauscht werden. Das ist im Detail dann nicht ganz so trivial, wie es klingt. Ich mache es Ihnen an Beispielen. Wenn ich hier habe Lambda x Punkt x plus 1, kann ich per Alpha-Konversion übersetzen in Lambda y Punkt y plus 1. Das hat sich nichts an den Term geändert. Ich kann einfach den Namen austauschen. Die Sache ist ein bisschen trickreicher, wenn ich habe Lambda x Punkt x plus Lambda y Punkt y mal x. Wenn ich das per Alpha-Konversion übersetzen wollte in Lambda y Punkt y plus Lambda y, und da schon habe ich ein Problem an der Stelle. Weil jetzt plötzlich würde da stehen y mal y, und das wäre was ganz anderes. Ja, also so einfach funktioniert es nicht. Ich kann nur Umbenennung machen, wenn es innen keine Nebenclashes gibt. Ja? Das heißt, ich kann eben, was schon möglich ist, ich kann das in Lambda z Punkt z plus Lambda y Punkt y mal z macht. Das ist okay. Aber ich muss bei dieser Alpha-Konversion aufpassen, dass ich bei dieser Umbenennung nicht in den Scope von einem anderen Lambda-Bildung hineingerate. Wenn ich das Ding umbenennen will, muss ich den inneren dann austauschen erst. Ja, das heißt, ich muss eventuell bei der inneren Alpha-Konversion machen, um eine äußere machen zu können. Ja, sonst kriege ich Name-Clashes. Aber ansonsten ist, wie gesagt, diese Alpha-Konversion sehr, sehr einfach. Die braucht man eigentlich nur als Hilfsmittel für andere Dinge. Die eigentlich zentrale Regel ist die sogenannte Beta-Konversion, die auch unter dem Namen Substitution läuft. So, diese Beta-Konversion, die also unter dem Namen Substitution läuft, die sieht einfach so aus, dass man sagt, ich mache es wieder an Beispielen, ich habe so einen Ausdruck x plus 1 und diesen Ausdruck x plus 1, den möchte ich jetzt substituieren, indem ich mit Beta-Konversion zum Beispiel sage, 2 mal a möchte ich einsetzen für das x. Dann wird einfach daraus 2 mal a plus 1. Ja, das heißt, ich setze einfach anstelle einer Variablen einen neuen Term. Aber auch hier ist wieder Vorsicht am Platz. Auch hier muss ich wieder aufpassen. Wenn ich nämlich schreibe, x plus Lambda A Punkt A plus X angewandt auf X, um es mal etwas aufwendig zu machen. Und ich würde hier jetzt schreiben, 2 mal A eingesetzt für X, dann würde an der Stelle jetzt entstehen, 2 mal A plus Klammer auf, Lambda A, Punkt, A plus 2 mal A, für 2 mal A. Und genau an der Stelle habe ich natürlich auch wieder den Fehler, weil ich wieder eine freie Variable, nämlich dieses A, unter eine Bindung reingezogen habe. Ja, das heißt, das geht wieder nicht.
Was man üblicherweise an der Stelle macht, ist, dass man sagt, okay, du kannst das machen. Zweimal A für X. Aber das sieht dann so aus, ich kriege hier zweimal A plus. Und jetzt stelle ich fest, ich habe eine Lambda-Bindung, wo die freie Variable, die ich hier habe, nämlich dieses A, vorkommt. Und das heißt, ich muss bei dieser Schicht dann eine Umbenennung der internen Variablen, ich muss daraus machen Lambda B, also eine Alpha-Konversion. Und dann kann ich hier sagen B plus 2 mal A, das ganze A gewandt auf 2 mal A. Das ist die richtige Variable. Das heißt, ich muss, wenn es eine solche Namenskollision gibt zwischen einer freien Variable, die in einen Bildungsbereich hineinrutschen würde, dann muss ich an der Stelle unbedingt die intern, also mit Alpha-Konversion umbenennen. Das heißt, diese Beta-Konversion bedingt unter Umständen auch Alpha-Konversion. Und die letzte ist die Eta-Konversion, die ist die unwichtigste von allen. Und die Eta-Konversion, die sieht einfach folgendermaßen aus, wenn ich sowas dastehen habe wie Lambda x Punkt f von x, dann kann ich das einfach durch f ersetzen. Warum? Wenn ich Lambda x f x anwende auf 5, kommt f von 5 dabei raus. Und das ist auch, wenn ich f von 5 nur hinschreibe, unterteile. Ja, das ist also genau das Gleiche. So, und das ist der Grund, das haben wir sogar benutzt bei einigen unserer Funktionen, wie diese, erinnern Sie sich mit unserer Funktion fon, wo wir das definiert haben. Da konnten, haben wir gesagt, das machen wir mit Lambda x, und dann konnte ich das Lambda x aber auch weglassen und das direkt über Funktionskomposition beschreiben. Das Interessante ist, dass mir diese drei Operationen, Alpha, Beta und Eta-Konversion, ausreichen im Prinzip, um die komplette Bearbeitung von Programmen zu beschreiben. Es gibt einen etwas skurrilen Anteil an der Geschichte noch, und zwar, Sie fragen, wir gehen mit Rekursion um. Und Rekursion Die Rekursion im Lambda-Kalkül, die geschieht mit dem sogenannten paradoxen Kombinator. Genannt Y. Was ist das für ein Wesen? Der hat wirklich, also auf sowas muss man kommen. Ja? Also das ist meine Bewunderung den Kollegen, die das damals 1930 alles entdeckt haben. Y wird folgendermaßen definiert. Einfach ist ein Lambda-Term. Und zwar sieht er folgendermaßen aus. Lambda A Punkt Lambda X Punkt H von xx angewandt auf Lambda x Punkt H von xx. Und ganz wichtig ist an der Stelle, das Ganze ist untypisiert. Warum habe ich das so dick unterschrieben? Weil dieser Kombinator in einer Programmiersprache, wo Sie Typen angeben müssen, normalerweise keine korrekte Typisierung hat. Da muss man ein bisschen rumtricksen, das geht weit über das hinaus, was wir in der Kollision machen können. Also lokal lässt sich der nicht so ohne weiteres nachbauen, weil der Compiler immer sagt, der Typ ist falsch. Also Sie kriegen den Typ nicht ohne weiteres hin. Warum? Wenn jetzt aber ein untypisiertes Kalkül ausgeht, dann ist das, macht das Ganze Sinn, das ist syntaktisch korrekt erlandet. Warum heißt das nicht Y-Kombinator? Wenn ich diesen Y-Kombinator jetzt auf ein G anwende, der ist ja parametrisiert und die Idee ist schon, H ist eine Funktion. Wenn ich den also auf einen Term, auf einen Funktionsterm G ansetze, was heißt das? Dann ist das ja Lambda A Punkt, schreibt das jetzt nicht alles ab, angewandt auf G. Ja, das ist dieser Term da oben, angewandt auf G. So, jetzt kommt die Beta-Konversion, das heißt, an der Stelle mache ich jetzt die Beta-Konversion. Ja, mit anderen Worten, ich schreibe, wenn ich das H und substituiere H überall durch dieses G. Das heißt, jetzt steht an dieser Stelle, jetzt kommt einfach dieser Term hier drin, das ist Lambda x Punkt, und jetzt steht hier halt G von x, x, angewandt auf Lambda x Punkt G von x, x. Ja, einfach als einsetzen. So, jetzt habe ich einen Lambda-Ausdruck angewandt auf einen Term, das heißt, es geht dieser Term hier, ist das Argument, der jetzt hier an dieses x hier. Die Grundlage ist ein Funktionsaufruf, ja, x ist der Parameter und Lambda x, x, x ist der Term, also der Parameter, der Term ist so ähnlich sehen, ist hier ein vergleichsweise kleines Problem. So, jetzt setze ich das also ein, das heißt, jetzt kriege ich g, gestattet, dass ich jetzt meine Teile hier kurz so mache, dieses g steht hier aus jetzt, g von diesen beiden Klammern hier. Ja, so. Und das heißt, für das erste x kommt dieser ganze Ausdruck rein. Das ist Lambda x Punkt gxx. Und für das zweite x kommt rein Lambda x Punkt gxx. Und das ist dann hier diese zweite rote Klammer. Das habe ich jetzt eingesetzt an der Stelle. So. Wenn ich jetzt dieses mir anschaue, das hier, das ist ja genau die Anwendung, blau machen, wenn Sie sich das hier anschauen, dann ist das nach Definition nichts anderes als y von g. D'accord? Schauen Sie einfach um sich die Definition von y an. Wenn Sie y von g anwenden, dann steht hier Lambda x, g, x, x, angewandt auf Lambda x, g, x, x. Das ist genau im Bauteil hier. Ja? Also ist mein Ergebnis insgesamt ist gleich g von y, g. Mit anderen Worten, dieser y-Kombinator hat tatsächlich die mögliche Eigenschaft, das heißt, yg ist das gleiche wie g angewandt auf y, g von yg. Ja. Und das ist genau das Rekursionsprinzip. Ja? Die Funktion wird immer der Rekursiv auf sich selber angewandt. Wenn in g dann irgendwie gibt ein S drin steht, dann terminiert das Ganze irgendwann. Mit anderen Worten, mit diesem etwas skurrilen Kombinator haben wir sogar die Rekursion erfasst. Im echten Lambda-Kalkül geht es dann sogar noch weiter. Dort wird dann sogar noch das Instant else durch Lambda-Terme ersetzt, sodass true und false entsprechen bestimmten Lambda-Termen, dann werden sogar true false los und if then else los und es bleibt nur noch übrig irgendwelche Abfolge von Lambda-Termen. Aber das ist dann schon wieder ein bisschen, da kann man sagen, da müssen die Theoretiker sich so ein bisschen ausproben. An der Stelle, da bin ich dann nicht unbedingt jetzt diese Untersuchung weiterleiten. Mir geht es um Folgendes, dieser Lambda-Kalkül bei seiner ganzen Einfachheit, ja, das heißt, ich habe die benötigten Terme mit diesen Lambda-Termen und ich habe die Alpha, Beta und Eta-Konversion und habe damit im Grunde mein Programmiermodell. Und an der Stelle müssen wir jetzt auf den Begriff eingehen, der für uns in der Praxis sehr wichtig wird. Und zwar Folgendes. Wenn ich jetzt sowas mache, dass ich jetzt gehen wir zur Praxis, ich habe so einen Ausdruck Lambda x, x plus x und wende den an auf Sinus von Pi halbe. Dann lässt der Lambda-Kalkül mir mehrere Möglichkeiten offen. Wir in Opal benutzen etwas, was Call by Value lautet. Und das heißt, Call by Value heißt zuerst Argument auswerten, und dann erst die Beta-Konversion. So, das heißt, in meinem Beispiel hier oben heißt das, Das ist das gleiche wie Lambda x dot x plus x. Und jetzt wird das hier ausgewertet zu 1, Sinus pi halbe ist 1. Und jetzt kommt die Beta-Konversion, das heißt, jetzt mache ich daraus 1 plus 1 und dann wird daraus 2. Es gibt auch in anderen Programmiersprachen an der Stelle Call by Name. Manchmal auch Call by Expression genannt. Und hier heißt zuerst die Beta-Konversion, dann auswerten. So, wenn ich das in meinem Beispiel mache, dann entsteht daraus Sinus Pi halbe plus Sinus Pi halbe und das wird dann zu 1 plus 1 und das wird dann zu 2. So, also ist an der Stelle das Gleiche. Und ich habe aber einen Unterschied. Sinus Pi halbe ist eine relativ teure Operation. Und das heißt, da diese Operation relativ teuer ist, mache ich die hier zweimal. Also Call by Name kostet mich echt Zeit, Rechenzeit nicht mal. Aber ganz so einfach ist es nicht. Denn wir haben folgendes Problem. Betrachten wir doch mal folgendes Beispiel. Lambda x, y, z, Punkt. Und dann sage ich x durch y x dividiert durch y mal z. Und das wende ich jetzt an auf 1, 0, 0. Dann, wenn ich das jetzt mit Call by Value auswerte, ist es in dem Fall egal, weil ich, 1, 0, 0 würde ich glaube nehmen. Dann kriege ich hier raus 1 durch 0 mal 0. So, und das heißt, ich rechne hier schon 1 durch 0 aus, obwohl ich anschließend weiß, mit 0 würde ich wieder multiplizieren, wäre ein 0 rausgekommen. Das heißt, mir geht das hier schief an der Stelle. Das Ganze kann noch etwas dramatischer werden, wenn ich nämlich sowas mache wie Lambda x, y, z und jetzt hier drin ein if sage und sage, falls y gleich 0, dann soll hier von mir aus eine 1 rauskommen, oder dann nehme ich z, machen wir es so, else nehme ich x durch y mal z. Und das wende ich jetzt auch auf 1, 0, 0 an. Wenn ich das jetzt auswerte, dann entsteht hier folgendes. Dann entsteht hier falls y gleich 0, dann 0, else 1 dividiert durch 0 mal 0. Pi. So. Wir wissen, dass hier kein Problem entsteht. Warum? Diese kritische Operation. Entschuldigung, ich habe natürlich falsch hier. Sorry. Na komm. Das war ja eingesetzt. War natürlich 0 gleich 0 steht hier. Das heißt, es kommt der Wert 0 raus. Weil hier nur steht in S2, gucke ich gar nicht an. Und das bedeutet folgendes. Wenn ich jetzt dieses hier sage, ich nehme das Symbol Bottom, so schreibt man das traditionell, und das heißt undefined. Ja, also als Notation für undefined. Undefined können Sie nicht ins Programm reinschreiben. Also Bottom ist kein Element von Opal. Es ist etwas, das benutzt, wenn ich über Opal rede. Und Bottom heißt, 1 und 0 ist undefiniert. Und undefiniert mal etwas ist auch undefiniert. Das heißt, ich habe jetzt die Situation. Falls 0 gleich 0, dann 0, else Und dann kommt hier eigentlich etwas, das Bottom wäre. Wenn ich diesen Konstrukt hier, wenn ich das als Pseudofunktion schreiben würde, in Opal gibt es keine solche Funktion, dann würde die ja so aussehen, dass ich mir habe Cont von True 0 und Bottom. Und die ist interessanterweise 0 in dem Fall. Und das heißt, eine Funktion, und das ist die Terminologie, eine Funktion die definiert ist auch wenn sie im eaten Argument bottom hat oder bottom erhält. Heißt, und das ist der Begriff nicht strikt in diesem Argument. Ansonsten heißt sie natürlich strikt. So, if then else ist natürlich auch im Prinzip eine Funktion, das heißt gleich. If then else gilt also folgendes, ist strikt im ersten Argument und nicht strikt im zweiten und dritten Argument. Alle anderen Funktionen von Opal sind strikt in allen Argumenten, weil wir Call by Value haben. Das heißt, wir werten zuerst die Argumente aus und dann rufen wir die Funktion auf. If then else ist das einzige Konstrukt in Opal, das nicht strikt ist. Und das ist dann die letzte Bemerkung an der Stelle. Jede Programmiersprache, die Iteration oder Rekursion enthält, das sind alle, weil sonst können sie nicht ordentlich programmieren, muss mindestens ein nicht striktes Konstrukt haben. Denn sonst, wenn ich sonst die Rekursion aufrufe, würde sie an der Stelle am Ende beigehen. Sie muss irgendwie die Rekursion stoppen können. Das heißt, wir brauchen mindestens eine Operation, in der Programmiersprache nicht strikt ist, und das ist fast immer nicht ein Else oder While oder sowas. Nur so können Sie das in der Rekursion machen. Das soll es dann einfach für die Funktionen sein, in der nächsten Folge zu Datenschutz und weiter.